So, are you ready?
Ma!
Ma! Ma! Mo, mo. Lisa, auf. Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10, was denkst du, wie gut kann man vorhersagen, wie lange eine Beziehung in etwa hält?
Oh, Emmy, gute Frage.
Komplex, würde ich sagen.
Komplex. Ich würde sagen, es hängt natürlich auch von dem an ab, der es einschätzt.
Ja, na klar.
Deswegen, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe.
Wir sind Beziehungsprofis und Experten, wir wissen alles.
Ja, deswegen würde ich sagen, eine 7.
Eine solide 7.
Und du?
Ich würde tatsächlich mit einer nicht ganz so soliden 6 gehen.
Okay, Emmy. Können wir starten?
Wir können aber mal so richtig loslegen.
Razzalakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers!
Hallihallo zurück!
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Abend hinter den beiden auf dem Tisch stehenden Mikrofonen Lislis und auch meine kleine Wenigkeit Emily.
Emily!
Guten Tag, liebste Drahtis!
Hallo, Drahtis!
Abend. Hallo!
Heute ist ein besonderer Tag in
heute
dieser Ära.
Heute ist der Tag.
Vor 2 Wochen haben wir die 100. Folge gefeiert und zack! Sind wir da. Wir sind auf dem Markt und ihr habt es ja gerade schon gehört, Hallihallo zurücki, das könnt ihr demnächst auch in der Stadt rumtragen.
Ich würde sagen, wir haben den Drahtseilkauf wahrgemacht.
Ja, denn unser Merch-Shop ist online. Wer hätte es gedacht?
Ihr könnt unsere fucking Sachen, müssen wir das piepen? Nein, müssen wir nicht.
Nein.
Heute dürfen wir das mal sagen. Ihr könnt unsere, nochmal, fucking Sachen seit etwa 3 bis 4 Stunden erwerben. Und ich hoffe, das macht ihr auch ganz, ganz fleißig. Und wenn ihr es gemacht habt, schickt doch einfach mal ein tolles Foto von euch rüber.
Ja.
Mit einem Shirt, mit einem Hoodie. Wir würden uns freuen.
Ja, und der Link ist in den Shownotes. Wenn nicht, schreibt uns nochmal an. Hey, ich finde einen Link nicht. Da, du, kein Problem. Da sagen wir, das schicken wir euch zu. Die Merch-Sachen nicht, aber den Link.
Ja, und oder geht doch einfach auf Your Flag, auf die Seite nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Sabrina, das ganze Team und Your Flag natürlich allen voran für die Möglichkeit, einen Fanshop, so nennt es sich ja, einen Fanshop, auf deren Homepage zu haben.
Weißt du, woran ich immer denken muss, wenn ich Fanshop höre? So
an Rammstein.
So Fußballclubs.
Ja, mhm.
Wir hätten so einen Schal mit Razzalakt, Hallihallo
zurück. Das wär's.
Ja, und wir freuen uns. Unterstützt uns einfach. Kauft ein Shirt für eure Mutti, für euren Vati, für euren besten Freund, Freundin.
Für euren Hund, für
eure
die Katze.
Oma, für das noch nicht geborene Kind. So, einfach mal vorausschauen kaufen.
Ganz genau.
Ja, und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt und können es noch gar nicht so richtig glauben.
Ich kann es nicht fassen.
Nee. Wir sind noch ein bisschen speechless, sagt man ja auch.
Genau.
Im
international
Raum. So, Emmy, und dann würde ich sagen, kommen wir zur random Frage.
Ja, willst du starten?
Ja, pass auf, Emily. Das Jahr ist ja jetzt schon fast halb um.
Ja.
Also 6 Monate ist ja die Hälfte von 12 Monaten. Habe ich gut aufgepasst im Matheunterricht. Und wir haben mal gesagt, wir machen manchmal so eine Zwischenbilanz. Und die würde ich gerne mit dir kurz ziehen. Denn ich möchte von dir wissen, was war dein Highlight und dein Lowlight mit mir in den letzten 6 Monaten?
Ach Lisa, das ist immer so schwierig.
Warum
ich
immer?
Ich bin ja auch so ein Mensch, der im Moment lebt. Und da habe ich gar nicht immer so den Fokus
darauf, was ist passiert. Du bist so eine Lügnerin.
Nee, ich habe nicht gelogen.
Gelogen.
Nee. Okay, mein Highlight ist natürlich schwierig am heutigen Tag. Ich bin fast dazu hingerissen zu sagen, mein Highlight ist der Merch-Shop. Aber ich bin da jetzt ehrlich, mein Highlight von den ersten 5 Monaten und 99% vom 6. Monat, weil eigentlich sind wir ja noch gar nicht im Juni.
Ja,
würde ich sagen, war tatsächlich Paris. Weil das hat mich so vom Hocker gehauen, umgerissen. Das war wirklich grandios und ganz fantastisch. Und mein Lowlight Finde ich ein bisschen schwierig. Ich denke, mein einziges Lowlight in diesem Jahr, davon gab es nicht viele, war wahrscheinlich die Corona-Infektion. Und nicht nur wegen der Infektion an sich, weil den Verlauf, den haben wir ja wahnsinnig gut überstanden. Das war ja auch ein bisschen, naja, wir haben uns hier Chips aufgemacht und haben uns hingelegt und dachten, wir müssen uns sehr ausruhen, wir sind ganz doll krank. Aber die ganze Hudelei damit, mit dem Krankmelden zum Arzt, was mache ich jetzt, wo kriege ich einen Test her, das war alles sehr nervenaufreibend und deswegen war das mein einziges Lowlight. Ansonsten finde ich, ganz persönlich läuft mein Jahr bis jetzt gut. Sehr gut, wenn nicht sogar.
Sehr gut.
Ich würde dem eine 9 geben. 9
jetzt
von 10.
Schon.
Ja.
Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist schon gefüllt.
Klar, in der zweiten Jahreshälfte gehst du noch mal, knallst du nochmal richtig rein. Ich meine, der ganze Sommer fehlt ja de facto noch.
Ja, das stimmt. Aber eigentlich kann ich mich da nur anschließen, weil ich hatte definitiv die Corona-Sache als Lowlight. Aber das so drumherum, ich meine, uns ging es jetzt nicht so schlecht.
Aber uns wurden 2 Wochen geraubt, in denen wir wieder rausgehen durften.
Und
noch
ich glaube, da hatte ich auch so einen richtigen Hängerchen. Also so, da dachte ich, na toll, also das, nee. Ich sehe das Jahr an mir vorbeirauschen und habe nichts erlebt. Und dann hat es sich aber gedreht und wir haben sehr, sehr viel erlebt. Aber ich glaube, da kommt noch viel. So.
Da kommen noch riesengroße Dinge. Alleine, wenn ich diese Woche betrachte, da habe ich eine bombastische Vorfreude.
Ja, und das wäre eigentlich eine tolle Überleitung zu Aus dem Nähkästchen, aber ich warte mal auf deine Frage.
Ja, und meine Frage ist aber schon relativ darauf abzielend, ein Stück weit zumindest. Und zwar würde ich gern von dir wissen, Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gefiel dir das Rammstein-Konzert musikalisch betrachtet?
Ja, Dratis, für die, die es nicht wissen oder wussten, ich war ja letzte Woche in Österreich, mal eben so.
Naja, klar, für ein Konzert. Tagestrip.
Oh Gott, das ist auch eine Story. Naja, und wir waren aber Rammstein, ich mit meinen Nachbarn, meine Nachbarn und ich. Der Esel nennt sich ja zuerst. Wie ist das Sprichwort?
Ja.
Ach so, ja.
Der
und
Esel
ich bin
nennt
kein
sich immer
Esel,
zuerst.
Deswegen ja.
Solltest du es nicht tun. Hast du aber.
Also musikalisch eine 8.
Eine 8? Aber jetzt sag mal ehrlich, also wir müssen ja vielleicht zum Background erklären, ich bin ja wirklich ein Ultra-Rammsteini, wenn man es auf unsere...
Eigentlich muss man da so ausholen und sagen, als Emmy und ich uns kennengelernt haben, habe ich dann irgendwann mal gefragt, ja und mit was bist du so groß geworden? Weil ich bin mit Herbert Grönemeyer groß geworden und...
Udo Lindenberg und die ganze Schote.
Ja. Mhm. Und dann ich so, und du? Ja, Rammstein. Und das waren so ein bisschen zwei Welten, die da aufeinander knallen. Aber das hat mich sehr fasziniert und ich habe mir auch ein Buch gekauft über Rammstein, damit ich diese Faszination hinter dieser Band verstehe. Und ich finde es krass, ich habe eine Arbeitskollegin, die war auch in Prag auf einem Konzert und die hat zu mir gesagt, dass sie sich total viel verteidigen muss. Und immer noch muss, warum sie bei Rammstein war. Weil sie hat es bei Insta geteilt. Ja, ja. Und dann kamen so ein paar Fragen, warum sie da ist und das ist ja eine rechte Band und bla bla bla.
Mhm.
Ja. Sollen wir das jetzt alles hier ausführen? Nee.
Das mit der rechten Band? Auf gar keinen Fall. Also dem ist so nicht und ich möchte dazu auch ehrlich gesagt nicht viel sagen. Ich bin wie gesagt ein Riesenfan und deswegen war ich so neugierig darauf, wie Lisa das Konzert wohl finden wird. Abgesehen davon, dass sie natürlich eine Affinität hat für so ein Bühnenbild und was geht da so ab. Wie arbeitet so eine Band miteinander? Wollte ich einfach mal wissen, musikalisch, wie war es da für dich? Weil es geht ja da nicht darum, dass du deine Musikersicht drauf hast, weil du warst ja mal im Musikbusiness und deswegen ist sowas ja immer interessant für dich. Aber wenn du jetzt einfach in der Freizeit als ganz normaler Musikgast da gewesen bist, wie war es denn dann? Das wollte ich einfach mal wissen.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand ist, der nicht mitgewippt hat. Und Rammstein hat ja selber mal in einem Interview gesagt oder sich selber bezeichnet oder ihre Musik bezeichnet als tanzbaren Metal-Rock-Scheiß. Mhm. So. Und dieses Tanzbar, das muss ich großschreiben, denn mein Tanzbein ist nämlich completely ausgerastet vor Ort. Also da dachte ich, ach krass, so kann man auch zu Rammstein tanzen.
Und dich haben die Lieder auch so richtig mitgerissen, oder?
Ja, ich muss ja sagen, sprachlich...
Besser als auf der Platte.
Sprachlich ist es ja sehr einfach und ich glaube, deswegen sind sie ja auch im Ausland so erfolgreich, weil das ist halt sehr Silben, ne? Also wenn man Silben gut trennen kann, dann kann man da schon gut mitsingen. Und es sind natürlich relativ einfache Wörter, die sich gerade im Chorus häufig wiederholen und man kann dann immer mitsingen.
Ja, nur im Refrain. Ansonsten muss ich ja sagen, ist ja Tilly, das ist ja wirklich ein Dichter und Denker, das ist ja wirklich ein Künstler. Das ist ja einfach nur ein Sänger.
Na, der spricht in Bildern.
So.
So.
Ja, ja, das wäre meine Frage gewesen.
Ja, und dich brauche ich ja nicht fragen, wie du sie musikalisch findest.
Nee, na, also 11 von 10, 30 von 10.
Aber
kann
darf
mich
ich dir
da
eine
nicht...
Frage stellen? Wir, ja, sind ja, wir sind ja nächste Woche bei Florence and the Machine.
Und diese Woche bin ich auch noch bei Rammstein, ja, muss ich ganz kurz
und
erwähnen.
Und wenn du dich entscheiden müsstest, Florence oder Tilly, also Rammstein?
Oh, das ist jetzt eine Hardcore-Frage. Ich könnte mich ehrlicherweise nicht wirklich entscheiden.
Ja, wenn du dich müsst, also entscheiden
müsstest.
Wenn
ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich für Rammstein entscheiden.
Wegen deiner
aber
Kindheit.
Aber eher aus einer Emotionalität heraus. Ja. Wobei ich ja eine ähnliche Emotionalität auch Florence gegenüber verspüre. Nicht aus der Kindheit geprägt, sondern weil sie mich ja in einer anderen Phase begleitet hat und mich da bestärkt und gestützt hat und ich da eine andere Lebensphase mit verbinde, aber auch da sehr nostalgisch werde.
Ja.
Aber dann wäre es wohl Rammstein. Ja, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste. Was aber wirklich eine hardcore schwierige Situation wäre.
Ja, dann brauchen
wäre.
Wir da nächste Woche nicht hin. Das sag
Doch,
ich dir.
Wir müssen da auf jeden
ich
Fall
Ich mache ein großes Plakat, da schreibe ich auf Englisch. Das kann ich jetzt nicht so schnell translaten. da schreibe ich hin, die neben mir, die mag Rammstein viel lieber. Florence, du bist raus. Das schreibe ich auf ein Plakat.
Auf gar keinen Fall darfst du das machen. Nachher naja. Verwehrst du mir, dass sie mich anfasst und mich in den Arm nimmt.
Ach, Herrje.
Also da würde ich losheulen wie ein Schluss. Das könntest du dir nicht vorstellen. Da wäre ich völlig außer mir. Und wenn das aufgenommen werden würde, alle würden denken, das ist nicht Emily. Doch, das
trägst du eigentlich
ich.
So ein Flanellhemd mit Sandalen nächste Woche?
Eigentlich natürlich hätte ich ein Florence-Shirt gebraucht, um so, ihr zu signalisieren, ja. Ich bin ein Big Fan. Mhm. Um es mal in Englisch zu sagen.
I am a big fan.
A really big fan. Yeah. I love you.
To the moon and back. Gut, Emmy, dann kommen wir jetzt zu
Aus dem Nähkästchen.
Ganz genau.
Ja, eigentlich, achso, soll ich jetzt anfangen?
Ja.
Ja, eigentlich wollte ich die ganze Österreich-Story machen. Die blase ich aber ab.
Warum das?
Na, die erzähle ich mal wann anders.
Mhm.
Weil, ich muss es nochmal aufgreifen, mir wurde in meine Filterblase was reingespült auf Facebook und dann habe ich das nämlich an meinen Nachbarn auch nochmal vorgetragen während der Zugfahrt. Wir waren ja auch nur 10 Stunden unterwegs.
Mh. Ja.
Und es gibt so eine Reihe von Dinge, die man beim Sex sagt und die man zum Beispiel im Schwimmbad sagt. Und ich habe jetzt was rausgesucht für dich. Dinge, die man beim Sex sagen kann und beim Putzen.
ich bin wirklich gespannt, weil die Schwimmbadreihe, die war gigantisch.
Also ich habe mich hingekniet und gelegt. Ich habe so geweint vor Lachen. Okay, pass auf. Also man muss sich natürlich metaphorisch im Kopf immer denken, es handelt sich ja um Putzsachen, aber die kann man natürlich auch im sexuellen Kontext sehen.
Kann man das machen? Ja.
Pass auf. Einmal in der Woche muss man es halt machen.
Mhm, ja.
Wenn man es regelmäßig macht, ist es gar nicht mehr so viel Arbeit. Nicht so fest rubbeln. Da hinten musst du auch mal ran. Ich muss mich beeilen, meine Frau kommt bald nach Hause. Das musst du schon richtig heiß machen, lauwarm bringt das gar nichts. Schatz, bist du unten schon fertig? Mit ein bisschen Spucke geht es leicht.
Das fühle ich.
Lass es mich lieber selbst machen, dann geht's schneller. Ohne das richtige Gerät brauchst du damit gar nicht erst anzufangen. Und ich hab gleich jetzt auch noch mal beim Grillen. Aber ja. Soll ich das jetzt auch noch vortragen?
Ja, hau raus, komm.
Okay, Dinge, die man beim Grillen und beim Sex sagen kann. Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich nur die Nachbarn wieder. Echt jetzt eine Aubergine? Wie ich auch Aubergine. Aubergine sagt man, ne? Aubergine.
Aubergine.
So, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ich habe es mal mit Gemüse versucht, war nicht so geil.
Also so wundert es auch in der Tat.
Was
ja.
Auch jetzt? Jetzt. Wir warten noch auf deine Schwester, dann fangen wir an. 2 Minuten oder well done? Die Wurst riecht aber komisch. Ja, ich glaube, das soll es jetzt
das
gewesen.
War's? Oh, ich muss meine Brille kurz abnehmen, die ist ja total beschlagen.
Oh, die Wurst sah in der Verpackung irgendwie größer aus. Boah, wie das spritzt. Das könnten wir jetzt eigentlich wieder öfter machen. Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Wir müssen aufhören, das geht ja nicht.
So, jetzt habt ihr 10 Minuten lang unsere Lachen gehört. Schön.
Ich hoffe, ihr habt genauso gelacht. Und da gibt es noch so viele Sachen, so viele Reihen davon. Also zieht euch das rein, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt. Oh, toll.
Herrlich, herrlich.
So, Emmy, was ist dein aus dem Nähkästchen?
Ja, also meins sollte eigentlich gewesen sein, dass wir jetzt einen Online-Shop haben, dass wir unseren Merch verkaufen. Und darüber hinaus wollte ich noch erzählen, dass wir ja mal wieder im Garten waren, ne?
Ja.
Wir waren ja im Garten. Oh, was waren das?
Ja, die Setschuhflasche.
Nee, wir haben, ich will noch kurz eingreifen, ja. Wir haben hier wieder mal eine Premiere. Hä? Denn, naja, wir trinken ja seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder was im Podcast. Live on air mit euch.
Ja.
Also würde ich sagen, cheers, Lisa.
Ja, nochmal cheers,
auf komm. Uns, auf euch, auf Drahtseilkauf.
Cheers.
Zwar ein bisschen eingebildet, ne? Mhm. Naja.
Macht nichts. So ist man, also so wird man halt einfach, wenn man jetzt Sachen verkauft.
Ja, und wenn man einfach auch dann einen Garten hat und da ganz normale Gartenarbeit verrichtet, dann wird man da nämlich auch so. Das ist ja auch ein Ding, das erreicht man im Alter irgendwann, einen Garten zu haben.
Ja.
Und da wollte ich eigentlich erzählen, dass wir ja da ein Ereignis hatten. Und da muss man sagen, wir waren ja total euphorisch und haben uns total gefühlt wie richtige Gartenmäuse. Ja. Also wir haben gedacht, wir sind's. Wir sind richtige Schrebergartenmäuzis. Und dann haben wir da was entdeckt, das war nicht mehr witzig. Das war nicht lustig, Leute.
Nee.
Denn wir haben da ein Wespennest entdeckt. In unserer Küche, im Garten.
Ja.
Und mit Wespen können wir offensichtlich gar nicht gut.
Mit Lesben ja, mit Wespen nein. Nein.
So, und es waren ganze 4 Wespen in diesem Nest oder um das Nest herum, die dann immer wieder in das Nest hineinfliegen wollten und weiterbauen wollten, was auch immer. Und wir haben uns benommen wie kleine Kinder und sind eigentlich schreiend weggerannt.
Ja.
Naja, und dann haben wir bei dem Nachbarn um Hilfe gebeten und der hat gesagt, naja, klar Mädels, was soll ich machen? Sollen wir da was drauf sprühen? Darf man natürlich nicht machen. Ne? Wer erzählt jetzt hier geheime Dinge? Ist ja eigentlich verboten. Naja, und oder sollen wir es wegschlagen, das Nest? Was machen wir jetzt? Und dann kam er mit so einem Hut auf den Kopf, mit 2 verschiedenen Besenstielen, mit Handschuhen. Und wollte sich das Nest angucken und hat dann gesehen, dass es wirklich sehr klein ist und hat uns eher ausgelacht, dass wir nicht in der Lage waren, das selber zu regeln. Und hat, was soll ich sagen, einfach dann binnen von 20 Sekunden dieses Nest einfach weggeschlagen. Und naja, da war auch keine Wespe drin. Aber vielleicht 5 oder 6 Waben.
Ja.
Und Larven in den Waben, was ganz schön eklig war.
Na, er hat das ja dann so aufgebrochen und so, kick mal rein. Und Emmy nur so.
Also klar war es ein bisschen interessant, so als Biologin hat man da ja auch so ein.
Nee, Emmy, ich hab deinen Blick gesehen.
Aber
und
eigentlich
die Mundwinkel
war ich eher angewidert.
Ging nach unten.
Naja, also bei Larven, beim besten Willen, finde ich die einfach eklig. Und dann muss ich sagen, da habe ich jetzt einen Dämpfer bekommen. Ich bin eine Kleingärtnerin, aber noch nicht so eine gestandene Kleingärtnerin. So fühle ich mich aktuell.
Ja, in der Ausbildung quasi.
Ganz genau. Wie geht's denn dir da? Ähnlich.
Ja, ähnlich. Also so die. Ich muss auch sagen, ich habe ja mit den Brombeeren gekämpft. Ne? Die wachsen Drahtis, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und was für Dinger
das
da.
Das ist schlimmer als Unkraut.
Unterm Boden, auf dem Boden, auf mich drauf, überall. Und ich war ja da fleißig immer stundenlang am Ackern, das abzudingsen. Und irgendwann habe ich so einen Mäusebau gesehen. Ne? Also so ein großer Haufen mit ganz vielen Löchern, so, ne? Also wo Mäuse durchpassen.
Nee.
Ja, ja.
Und hast du mir nicht gezeigt?
Nee.
So, weil das ist nämlich wiederum sehr spannend.
Ja, und
da können wir ja eine Größenklasse von Tieren, das ist toll.
Naja, und dann dachte ich mir aber, du bist ja eine mutige Maus hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Raschelst hier die ganze Zeit in den Büschen rum, die dreimal so hoch sind wie du. Da sind ja sämtliche Lebewesen darunter, die sich da jetzt sich das muckelig gemacht haben. Und ich da immer, also sowieso...
Ja, wie noch gleich?
Ein meckernder Brandenburger. So. Das sollte heißen, das sind sehr viele Brombeeren, die müssen hier weg, übersetzt. Und ich dachte mir dann, wäre jetzt hier eine Maus einfach rausgesprungen. Ich glaube, dann wäre ich erstmal 3 Wochen da nicht mehr hingegangen.
Du wärst schreiend weggerannt,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, das gehört halt zu der GärtnerInnen-Ausbildung, die wir gerade machen. Und die machen wir selber.
Naja, klar.
Eine selbststrukturierte Ausbildung ist das. Das gehört dazu, dass man sich gewissen Ängsten bewusst ist. Aber wenn sie kommen, wird es schlimm und irgendwann muss man da durch.
Man muss sich diesen irgendwann dann auch stellen. Naja, wir hatten dann auch in der Tat eine meckernde Brandenburgerin in unserem Garten stehen. Denn liebste Bratis, was sollen wir sagen? Wir hatten halt nur von Sonntag bis Montag Zeit. Und hier in Berlin gibt es ja keine Sonntag-Mittagsruhe, Sonntag wird nicht gearbeitet, Philosophie.
Da
die
wird
gibt
noch
es
ins
hier
Berg
nicht.
Reingegangen.
Hier wird geackert, hier wird gesoffen. Also sonntags ist ein ganz normaler, eigentlich werktags.
Ja.
Gut, die Läden haben zu und die Spätis leider Gottes auch, weshalb auch immer.
Naja, gewiss
aber
nicht.
Ansonsten dreht man hier in Berlin immer frei, 24/7. Und also haben wir gedacht, wir können ja durchaus auch Rasen mähen. Dann ist mir aufgefallen, um 13.20 Uhr, ich mähe auf den Sonntag in der Mittagsruhe gerade den Rasen. Aber es kam mir auch keiner sich beschweren. Es ist ja auch nur eine Kleingartenanlage. Ist ja auch nicht so schlimm. Naja, aber dann gegen 18 Uhr rum stand dann eine liebe Nachbarin, nebenan Gärtnerin, in unserem Garten und hat dann uns gesagt, dass wir doch bitte auch mal auf den Sonntag achten sollten. Es ist jetzt gut, wir haben jetzt 7 Stunden hier Lärm gemacht, Rasen gemäht und mit mehreren Unterbrechungen, aber immer wieder und immer wieder. Und sie hätte jetzt gern ihre Ruhe.
Ja, und man muss ja sagen, Kleingärtenanlage, ja. Die Wiese ist aber gar nicht so klein. Du hast da ja stundenlang gemäht. Und dann kann ich sie schon verstehen, weil sie meinte, ich möchte jetzt ein bisschen Ruhe. Ja, verstehe ich auch.
Ja.
Aber ich war ja überhaupt nicht auf dem Pfad zwischendurch, dass Sonntag ist, muss ich mal ehrlich sagen.
Nee, ich habe es ja letztlich auch verstanden. Und sie hat ja auch angesprochen, dass gerade in der Mittagsruhe das vielleicht zu unterlassen sein sollte, zu unterlassen sei.
Ja.
Ja. Und beim nächsten Mal halten wir uns dran. Sie war ja aber sehr verständnisvoll und ich finde, diese Art und Weise ist sehr angenehm, um sowas zu regeln. Einfach zu sagen, ich habe es mir jetzt 5 Stunden lang angehört oder meinetwegen auch 6, weiß ich nicht genau. Aber jetzt hätte ich gerne nochmal irgendwie ein Weinchen mit Ruhe.
Ja,
ja klar. Ja. Haben wir ihr auch gegeben. Wir haben sofort aufgehört mit allem.
Ja, und Dratis, ihr werdet immer mal wieder ein paar Gartenstories hören. Ich denke, da werden uns da Sachen widerfahren, die einfach ein bisschen Stoff, ein bisschen Content liefern für das Storytelling im Podcast Drahtseilakt.
Ganz genau. Und jetzt darf ich die nächste Kategorie einsprechen.
Willst du?
Ja, heute
habe
ich
doch mal.
Und jetzt, liebste Drahtis, kommen wir zu
Schätz doch mal.
Ja, ich bin ja dran mit einer Studie, Emily. Ich habe eine internationale Studie gefunden. Der Name
ist nicht international.
Na, der ist mir entfallen.
Was?
Na, der war irgendwie lang und auf Englisch und dann bin ich ausgestiegen. Also, es ist eine große Studie.
Ja.
Es ist halt keine klassische Parship oder Elite-Parship.
Na, dann mag ich es jetzt schon nicht.
Und zwar wurden internationale Daten von über 165.000 Frauen und Männer erhoben, die zwischen 20 und 76 Jahre alt waren und deren Beziehung zwischen 3 Monate und 46 Jahre anhielt.
Wahnsinn! Was eine Bandbreite.
Und die Studie ging um das Beziehungskonstrukt, aber auch um die Beziehungszufriedenheit. Und auf diesen Punkt will ich mich stützen in meinem Vortrag. Und die erste Studie ist, die erste Frage ist, ab welchem Alter erreicht die Beziehungszufriedenheit einen Tiefpunkt?
Ab welches was?
Alter.
Ab welchem Alter? Von den Menschen oder von der Dauer der Beziehung?
Von den Menschen.
Von den Menschen, das ist eigentlich logisch,
soll
ne?
Soll ich nett sein zu dir und sagen, mach eine Spanne von 5 Jahren?
Ja, das wäre nett, Dankeschön.
Okay.
Eine Spanne von 5 Jahren. Mhm. Ein Tiefpunkt. Dann würde ich in der Tat sagen, ab 36 bis 41. Da wird schwierig, habe ich das Gefühl.
Ich wette, alle Drahtis dachten, du gehst auch in Fünfer-Steps.
Also ja, so. Aber nee, so läuft es bei mir nicht.
Okay, also es fällt fast in die Mitte. Es ist tatsächlich im Alter von 40 Jahren ein Tiefpunkt.
Guck mal, siehst du. Mhm.
Ja, hättest du das gedacht? Ja,
weil ja sonst hättest hätte du ich gedacht.
Ab welchem Alter stabilisiert sich denn die Beziehungszufriedenheit auf einem relativ hohen Niveau?
Ab welchem Alter?
Auch
jetzt
hier wieder fünf Schritte.
Jetzt ist natürlich die Frage später. Ja, wahrscheinlich.
Oder früher.
Weil es stabilisiert sich ja dann. Da würde ich sagen 60 bis 65.
Ey, Emily.
Ist ein Kracher?
Du bist ein Kracher. Und zwar 65 Jahre. Die Beziehungszufriedenheit steigt bis zum Alter von 65 Jahren wieder an und stabilisiert sich danach auf einem relativ hohen Niveau.
Ja, das dachte ich mir. Mhm.
Und dann eine sehr spezifische Frage, denn abgeleitet von diesem, wie soll ich sagen, von diesem Mythos, das verflixte siebte Jahr.
Mhm.
Denn sie wollten das erforschen und haben sich gefragt, nach wie vielen Jahren ist die Beziehungszufriedenheit am schlechtesten?
Nach wie vielen Jahren? Mhm.
Hier bitte keine Spanne.
Okay, ich würde tatsächlich sagen, nee, das siebte Jahr wird es nicht sein, das wäre zu plakativ, zu einfach, zu banal. Deswegen gehe ich einfach mal mit dem neunten oder zehnten Jahr. Mit dem zehnten Jahr gehe ich.
Ja.
Ja?
Die Beziehungszufriedenheit ist nach 10 Jahren am schlechtesten. Allerdings ist diese Krise nur vorübergehend.
Oh, wow. Also, nee. Bin ich eine Beziehungsexpertin oder eine Beziehungsexpertin?
Du bist schon fast eine Sexpertin.
Ich hätte sagen müssen, ja.
Ja. Ja, und da sind wir mitten im Thema, denn ich habe auf TikTok was entdeckt. Manchmal werden mir da in der Filterbubble ein paar psychologische Sachen, vielleicht sollte ich das
manchmal
mal hinterfragen.
Manchmal hier Bibi und...
Ja, ach oh Gott, ja, das ist ja auch noch so ein Thema.
Da hast du uns auch dieses Mal nicht geupdatet.
Ja, da gibt es jetzt immer noch nichts Neues.
Mhm.
Mittlerweile sagen viele, die Zeit ist schon so verstrichen, eigentlich muss es jetzt real sein. The Wahrheit.
Bibi und Julian, das ist mir der Name eingefallen.
Bibi und Julian, mhm. Dass sie wirklich getrennt sind. Andere sagen wiederum, nee, das ist jetzt ein Langzeitding erstmal. Sie wollen das wirklich jetzt lange ausreizen.
Und was denkst du?
Ich bleib bei der letzten Folge. Manchmal ist die Klippe da rutsche ich wieder ab. In manche Verschwörungssachen, manchmal bin ich wieder raus.
Ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, die sind jetzt wirklich getrennt.
Ja.
Es ist jetzt doch schon ganz schön lang für so einen Täuschungsversuch. Ich glaube nicht mehr dran.
Ja, ja. Naja, jedenfalls, wir waren ja bei dem Thema TikTok. Bei dem Thema TikTok, TTT. Und ich kriege da immer mal wieder psychologische Sachen reingespült. Und dann war da eine, die hat eine Theorie von John Gottman. Und der Name ist Programm, denn er gilt als Papst und Gott unter den Paartherapeuten.
Oh, wow. Mhm.
Und er hat eine Definition aufgestellt, anhand derer man erkennen kann, ob die Beziehung ernsthaft kriselt. Also er sagt, mit diesen Punkten kann ich voraussagen, dass die Beziehung nach 6, 7 oder auch 10 Jahren, wo die Beziehungszufriedenheit am schlechtesten ist, endet.
Mhm.
Und das sind 4 Punkte und die nennt er
die 4 apokalyptischen Reiter.
Und da mache ich einen Filter drüber. So, und ich würde einfach die 4 Dinger durchgehen.
Mhm.
Ich denke auch, er nennt sie Dinger.
Ja, er ganz persönlich, der Gott nennt seine Sachen Dinger, genau.
Und ich würde sagen, wir gehen das mal durch. Vielleicht finden wir uns bei dem einen oder anderen Punkt wieder und müssten vielleicht uns hinterfragen, kriselt unsere Beziehung?
Und wenn wir das tun, dann mit euch.
Machen wir eigentlich so einen richtig krassen... Wie heißt das?
Cliffhanger.
Cliffhanger im Titel. Kriselt's bei uns?
Kriselt's bei Drahtseilakt? Fragezeichen.
Ja. Naja, der erste Punkt ist Kritik.
Nee, Clickbait nennt man's.
Ja, was hast du? Cliffhanger.
Obwohl, Cliffhanger passt eigentlich auch, ne?
Ja,
so,
ist ein Synonym, würde ich sagen.
Toll.
Ja. Okay, der erste Punkt ist Kritik. Statt auf ein einziges Verhalten in einer bestimmten Situation zu reagieren, wird verallgemeinert und der gesamte Charakter des Partners oder der Partnerin entwertend kritisiert. Beispiel, warum denkst du immer nur an dich?
Mhm. Ich würde noch mal gern darauf eingehen, weil er unterscheidet ja da bewusst zwischen Beschwerde und Kritik.
Mhm.
Denn eine Beschwerde ist das, was man in einer Beziehung machen sollte und was auch zu einer Lösung führt und was auch positiv wirken soll. Und Kritik ist eher etwas, was sehr negativ wirkt und was man tunlichst sein lassen sollte.
Mhm.
Und dann wird ja auch gesagt, dass Kritik ist halt sehr verallgemeinernd. Da sagt man so Dinge wie immer, nie.
Mhm.
Es geht um eine Schuldzuweisung. Und eine Beschwerde geht eher davon aus, dass du deine Gefühle äußerst, aber gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin gucken möchtest, wie können wir das in den Griff kriegen, weil die Situation ein bisschen blöd war.
Na, ich finde bei einer Beschwerde, wenn man jetzt nur das Wort nimmt und was man damit verbindet, empfinde ich immer eine Beschwerde, da ist ja ganz klar, dass du dich über etwas beschwerst, wo du ein ungutes Gefühl hast.
Mhm.
Und Kritik ist ja manchmal sehr frontal einfach rauswerfen, was dich teilweise gar nicht irgendwie betrifft. Also, weil ich beschwere mich ja, wenn ich sage, ich fühle mich dabei unwohl oder ne, das hat mich traurig gemacht oder sonstiges.
Ja.
Und würdest du sagen, dieser Punkt ist wirklich ein großer, der da super gut reinfällt in die apokalyptischen Reiter?
Definitiv, finde ich schon. Also erstmal ist irgendwie mit Worten um sich zu werfen, wie immer und nie, das kann nie gut sein. Hier ist das Wort natürlich angemessen, wie ich finde. Und ich finde auch, wenn man dann die Persönlichkeit angreift und auch in eine Schuldzuweisung geriet, das kann nicht gut sein. Da geht es ja auch nicht darum, dass man ein Problem lösen möchte. Und ich glaube auch, dass es einfach eine schlechte Stimmung kreiert, Menschen verletzt und man dann auch leicht in so einen Machtkampf gerät, wie wir das ja auch schon mal in der Folge hatten. Das haben wir über Machtkämpfe gesprochen und die sind ja wirklich pures Gift und sehr, sehr toxisch für jede Beziehung. Deswegen finde ich das schon sehr passend und da muss ich auch sagen, ich denke schon, dass wir manchmal einander gegenüber Kritik äußern versehentlich.
Ja.
Also ich war ja anfänglich auch ein Fan, was heißt ein Fan? Ich habe ja unterbewusst häufiger mal immer oder nie verwendet.
Ja.
Und da hast du mich ja sehr, sehr schnell gebremst. Und deswegen gelingt mir das mittlerweile relativ gut. Abgesehen davon sind wir ja auch immer bemüht, in Ich-Botschaften miteinander zu sprechen. Und durch Ich-Botschaften nimmt man natürlich schon mal die Schuldzuweisung raus. Und es ist auch eher eine Beschwerde als eine Kritik.
Ja. Okay, also ich sehe das auch so und vor allem in Ich-Botschaften diese Attribute immer und nie zu verwenden, ist schon fast, ja nicht unmöglich, aber schwieriger.
Mhm.
Also es ist natürlich viel leichter zu sagen, du sag oder du machst das immer oder nie hörst du mir zu oder nie hast du das und das gemacht, anstatt zu sagen, ich wüsste gar nicht, wie man sowas formuliert in der Ich-Botschaft.
Nee, es geht nicht.
Nee, irgendwie nicht, ne?
Nee. Und das Gute daran ist ja auch, wenn man eine Beschwerde äußert, im Sinne von einer Ich-Botschaft, seine Gefühle irgendwie miteinander bespricht und auch eine Lösung sucht, dann bezieht man seinen Partner, seine Partnerin ja schon mal in ein Gespräch ein. Man spricht überhaupt miteinander und man läuft kaum Gefahr, den anderen zu verletzen.
Ja, ja. Okay, der zweite Punkt ist Verachtung. Man zeigt sich dem Partner gegenüber überlegen, ist zynisch, respektlos, rollt mit den Augen, verhöhnt ihn, macht ihn klein und greift ihn für vermeintliche Schwächen an. Zum Beispiel, wenn du unser Geld verwaltest, kann ich es ja gleich zum Fenster rauswerfen. Ist eine krasse Aussage, aber ich glaube, dieses Zynische wird häufig verwechselt mit, naja, ich darf ja wohl mal einen Gag darüber machen.
Mit Humor, ja.
Ja, genau, dass es mit Humor verwechselt wird. Aber ich finde, auf so einer Ebene kann das ganz schnell switchen, dass da eine Respektlosigkeit stattfindet. Also gerade bei sensiblen Themen, wie jetzt zum Beispiel Geld, das Beispiel, was ich genannt habe, finde ich das sehr unangemessen, so zu reden.
Ja, definitiv. Ich finde auch, dass es eigentlich in einer gut funktionierenden Beziehung keine Verwechslung geben kann zwischen Sarkasmus, Zynismus oder Humor.
Mhm.
Also wenn man eine Person liebt und auch mit ihr einfühlsam umgehen möchte oder das auch tut, dann sieht man ja ganz genau, ob das gerade ein Witz war, worüber man gemeinsam lacht oder ob die Person betroffen wirkt und auch vielleicht sogar verletzt ist oder sogar irgendwie in so eine Abwehrhaltung geht und denkt, was ist denn das jetzt?
Mhm.
Also auch, wie sprichst du mit mir, wie gehst du mit mir um?
Ja. Wie findest du Augenrollen?
Finde ich schlimm.
Mhm.
Mhm. Das ist so ein, es hat irgendwie sowas von stillem Protest und so ein, Mann, bist du dumm. Und da kommen wir ja auch zu so einem Ding, ich finde Verachtung, das ist ja auch dann so, was ist denn das für eine dumme Idee von dir? Ja. Und ich finde, das ist einfach keine Art und Weise, wie man überhaupt mit Menschen spricht und schon mal gar nicht mit dem Partner der Partnerin,
mhm.
weil ich finde, es hat, also ja, wie auch schon gesagt, es hat wahnsinnig viel von Respektlosigkeit mhm. und hat überhaupt nichts von ein Team. Und es ist auch so ein bisschen, ich glaube, das ist oft auch in toxischen Beziehungen der Fall, mhm. dass man eine andere Person runtermacht, sie irgendwie auf verschiedene Arten beleidigt, um selber besser dazustehen, aber auch um die andere Person klein zu halten und deren Selbstwert total zerstört damit.
Mhm.
Und wenn eine Person auch keinen Selbstwert mehr hat von beiden, aufgrund von solchen Aussagen oder Situationen, die häufiger, ganz genau, mhm. und dann ist die Beziehung auch eigentlich überhaupt nicht mehr im Gleichgewicht.
Ja, ja, ja. Okay, der dritte Punkt ist Rechtfertigung.
Ja.
Kennst du Leute, die sagen Rechtfertigung?
Ja.
Ja.
Die Betonung ist ganz witzig eigentlich.
Rechtfertigung. Auf jede Bemerkung des Partners, der Partnerin wird gleich mit einem Gegenangriff geantwortet. Man spielt sich immer als Opfer dar. Das eigene Verhalten ist immer nur die Reaktion auf Fehler des Partners. Zum Beispiel, wenn du nicht ständig nörgeln würdest, könnte ich auch freundlich sein.
Mhm.
Da muss ich sagen, fallen wir manchmal rein.
Mhm.
Aber nicht auf einer Ebene, manchmal so frotzelig. Also nicht, wenn wir jetzt irgendwie ernsthaft diskutieren. Wir streiten ja nicht. Wir diskutieren ja nur.
Sachlich.
Genau, da würden wir das nicht machen, aber so im Alltag manchmal machen wir das schon. Also, dass wir direkt agieren auf den Partner und so ein bisschen Angriff gegen Angriff. Nee, der schießt gerade, ich muss zurückschießen, bam, bam, bam. Mhm. Und manchmal merken wir auch, dass wir da in so einem Strudel sind, weil das ist natürlich so eine Endlosschleife, ne? Der eine sagt was, fühlt sich irgendwie angegriffen, will gegen angreifen, darauf reagierst du wieder, darauf reagiere ich wieder und dann schaffelt sich das so hoch, dass wir mittlerweile nach fast 5 Jahren da auch einen Weg gefunden haben, dass wir irgendwann so beisammen sitzen und sagen, sag mal, wo hat denn das eigentlich begonnen? Manchmal hatten wir doch so Tage, ja. wo wir irgendwie einkaufen waren und dann konnten wir gar nicht mehr nachvollziehen, an welchem Punkt ist es so gekippt, dass wir eigentlich nur noch pissy waren von dem anderen. Aber wir wussten gar nicht, wo hat das
begonnen. Aber eigentlich gar nicht von dem anderen, sondern eigentlich wollten wir mal nett miteinander ja. sein. Aber wir waren dann irgendwann so angepisst von der Situation, hatte ich das Gefühl. Dann warst du nämlich wieder gut drauf und ja. dann war ich mies gelaunt. Und dann ja. war das so ein, hey, wie findest du das? Ja, weiß ich
und
nicht.
Und dann habe ich
so ein,
das wieder als Gegenangriff.
Hey, warum bist denn du jetzt ja. so schlecht drauf? Wir ja. wollten doch was Tolles. Ja, ja, schön. Deswegen finde ich auch, das ist ja eine tolle Herangehensweise und die klingt total toll, dass man sich nicht rechtfertigen soll oder nicht braucht oder ja. nicht muss. Ich finde aber, die Umsetzung ist wahnsinnig schwierig, weil... Also ich persönlich fühle mich von dir sehr schnell angegriffen.
Mhm.
Wenn du eine Beschwerde äußerst oder auch wenn es mal versehentlich in eine Kritik abdriftet. Ja. Weil das Problem ist, also ich sehe es so, man fühlt sich von dem Partner, der Partnerin immer am schnellsten angegriffen. Mhm. Weil es ja auch eigentlich die Person ist, die dir irgendwie am nächsten ist.
Ja, ja, klar.
Und Menschen, die uns wahnsinnig viel bedeuten, machen uns ja auch verletzlich oder
ja,
wir sind
ja.
von ihnen sehr leicht verletzlich.
Ja.
Und deswegen finde ich das schwierig, sich da nicht angegriffen zu fühlen.
Mhm.
Ich finde jedoch, wenn man merkt, dass sich die Person gerade versucht zu rechtfertigen, zu verteidigen, dann finde ich es eine gute Lösung zu sagen, hey, hast du dich gerade angegriffen gefühlt von mir? Fühlst du dich gerade angegriffen? Du musst dich ja gar nicht rechtfertigen.
Mhm.
Weil ich finde, das nimmt so ein bisschen den Druck raus, gibt aber der anderen Person die Möglichkeit zu sagen, oh ja, ich reflektiere mich mal kurz. Klar, ich fühle mich angegriffen.
Naja,
warum?
Ich finde manchmal,
ich brauche mich
ja,
gar
ja.
nicht rechtfertigen.
Genau.
Aber man kann ja auch sagen, aber deine Aussage hat mich, obwohl sie gar nicht schlimm war, irgendwie verletzt, weil du bist ja mir der nächste Mensch und das hat mir wehgetan.
Ja, ja, und deswegen finde ich immer diese Frage, warum fühlst du dich jetzt so angegriffen, finde ich immer ganz gut, weil das holt irgendwie, das ist so eine Vogelperspektive, die uns beide einmal kurz rausholt, weil ich könnte ja genauso Drama weitermachen
mhm.
und die uns aber beide irgendwie rausholt, wenn einer von uns irgendwie fragt, sag mal, warum fühlst du dich jetzt angegriffen? Was ist denn jetzt das Problem? Ich habe nur kurz was gesagt.
Okay, das klingt wiederum sehr pissig gerade.
Nein.
Man muss so einfühlsam und lieb machen.
Ja, natürlich.
Also jetzt fühle ich mich angegriffen hier.
Nein, und ich würde gerne noch mal kurz auf diese Opferthematik eingehen, weil das finde ich nämlich auch schwierig. Weiß nicht, wenn wir ein Gespräch anfangen würden und am Schluss dreht sich irgendwie das Blatt. Ja gut, jetzt wollte ich sagen, ich gehe ins Gespräch rein als Opfer. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber als Betroffene vielleicht. Und irgendwann dreht sich das dann, dass du die Betroffene bist. Und dann muss ich das irgendwie rechtfertigen, warum dieses Gespräch überhaupt existiert, weil jetzt fühlst du dich ja schlecht. Also jetzt nicht nur du, aber es kann ja auch andersherum sein.
Ja.
Aber das finde ich sehr schwierig, weil da kommt man, glaube ich, gar nicht aufeinander. Weil da redet man komplett aneinander vorbei und hat keinen Fokus zusammen als Team. Du hattest ja Team, glaube ich, schon beim ersten Punkt oder so genannt. Und ich finde, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Man agiert ja nicht als Team. Wenn du jetzt mit einer Betroffenheit zu mir kommst, müsste ja mein Ziel sein, hey, komm, ich möchte ja, dass es dir wieder gut geht und uns deswegen auch wieder gut geht.
Ja.
Und nicht, ich drehe das so, ja, jetzt geht's uns beiden scheiße. Na toll.
Also ich muss auch sagen, ich finde, das ist mit der schlimmste Gesprächsverlauf.
Mhm.
Da wir ja nicht streiten, ich glaube, ansonsten wäre es das dann. Aber ich finde, das ist leider Gottes No-Go und es hat auch eine Wirkung von, du sprichst mir meine Gefühle ab. Wenn ich irgendwie eine Beschwerde habe, wenn wir jetzt mal hier so im Kontext bleiben, ja, oder auch eine Betroffenheit und ich komme zu dir und sage, Lisa, mir geht seit Tagen irgendwie ein bisschen doof damit, dass Situationen vorgefallen sind, in denen ich mich unwohl gefühlt habe oder keine Ahnung was. Und dann fühlst du dich angegriffen, willst dich rechtfertigen und sagst, irgendwas, keine Ahnung. Und letztlich am besten noch, ja, also dann müssen wir es sein lassen. Also dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll dir gegenüber. Können wir kurz zurückspulen? Mir ging es schlecht. Ich habe vielleicht geweint. Ich wollte bei dir Trost finden. Ja. Du solltest mich auffangen. Und jetzt muss ich meine Probleme runterschlucken, um dich aufzufangen. Weil ansonsten geht es mir schlecht und du bist sauer auf mich. Also bin ich ja doppelt belastet.
Ja, und ich glaube, zukunftsperspektivisch
kann
das sehr schwierig bei Paaren sein, wenn das immer so ein Schema einnimmt, dass irgendwann beide Parteien keinen Bock haben, bei Problemen irgendwie anzukommen, weißt du?
Ja.
Und das als in der Beziehung zu klären, sondern lagern das vielleicht raus zu Freunden oder Freundinnen oder schlucken das runter und machen sich mit sich selbst aus. Und das ist natürlich das Schlimmste, was dir widerfahren kann in einer Beziehung.
Ja, weil man dadurch das Gefühl bekommt, dass Gespräche keinen Sinn ergeben.
Nee, du hast das Gefühl, du kommst in ein Gespräch mit einem Problem und gehst raus mit 30 Problemen.
Ja, und die Gespräche klären gar nichts, da ist überhaupt nichts lösungsorientiert, sondern eher Mauern aufbauen. Und damit kommen wir jetzt zum vierten Punkt.
Ach, Emily, ich hatte schon eine Brücke im Kopf, aber dass du das machst, das finde ich nochmal grandios. Genau, der vierte Punkt ist Mauern.
Ich finde das ein tolles Wort übrigens. Gefällt mir sehr.
Ja, finde ich auch. Und ich würde gerne was verlesen. Man ignoriert den Partner, die Partnerin reagiert nicht, als sei der Partner gar nicht vorhanden. Man antwortet nicht, schweigt einfach, wendet sich ab, vermeidet Augenkontakt. Beispiel auf die Bemerkung, wenn es darauf ankommt, sind wir doch ein gutes Team, starrt der Angesprochene leer vor sich hin. Das ist ja der Tod, finde ich.
Ja.
Also ich kann damit gar nicht, weil ich bin ja eine kleine Drama und ich brauche ja, ich gebe was rein, Aktion, und ich brauche eigentlich immer eine Reaktion.
Mhm.
Bei dir ist es teilweise schwierig, weil gerade bei kniffligen Themen weiß ich, du brauchst so 1-2 Wochen, dann kommst du wieder wie so ein nasser Dackel und sagst, ich hab eine Lösung, Lisa, wollen wir uns auf den Balkon setzen, wollen wir mal reden. Aber du reagierst trotzdem. Also du hast trotzdem einen Weg gefunden, dass du so reagierst, dass ich mich aufgehoben fühle und wahrgenommen fühle, das, was ich sage. Du sagst auch teilweise, du, dazu kann ich gerade nichts sagen, aber ich fühle das, ich sehe dich, so bla bla bla. Und das finde ich das Wichtigste.
Mhm. Ich hatte jetzt schon tatsächlich des Öfteren mal ein Gespräch, wo Menschen auch so impulsiv sind wie du oder auch so emotional und sagen immer, ich möchte das sofort besprechen. Ich habe da eine Sache und das muss jetzt raus. Und dann habe ich schon mehrmals gesagt, jetzt in Gesprächen auch zu meinen Arbeitskollegen oder ähnlichem, ArbeitskollegInnen natürlich oder ähnlichem, dass ich das einfach nicht kann. Dass ich das auch, also ich brauche ein bisschen Zeit zu überlegen, aber ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, natürlich musst du der Person das Gefühl geben, dass du ihr Punkt 1 zuhörst, dass sie Punkt 2 ihre Gefühle entladen kann, dass du Punkt 3 für sie da bist, sie auch auffängst und auch tröstest. Du musst die Informationen aufnehmen, musst sagen, ich habe es verstanden, ich kann das verstehen. Wenn du es nicht verstehst, musst du ja trotzdem Rückfragen stellen. Also man kann nicht einfach sagen, also heute kein Gespräch und tschüss. Weil das wäre nämlich Mauern. Dann würde man sich einfach dem entziehen. Man muss sich dem schon hingeben. Nur gibt man dann eben nicht den Input, der vielleicht zu einer Lösung führt. Aber erstmal muss man die Person ja aufnehmen.
Ja, ja.
Und irgendwie auch so ein bisschen die Gefühle aus ihr raussaugen, damit sie sich so ein bisschen leicht wie eine Feder fühlt. Also, dass ja. die Last von den Schultern fällt ab, indem du es ausgesprochen hast, du wirst aufgefangen und du bekommst das Gefühl, meine Gefühle sind total in Ordnung, ich kann sie immer äußern, weil du bist im Zweifel immer da für mich.
Ja, und ich glaube, manche machen das gar nicht aus so einem Protestding heraus, so, nein, ich gucke jetzt weg, nein, ich gehe aus der Tür einfach stumm, sondern ich glaube, dass manche auch nicht wissen, wie sie gerade darauf reagieren sollen und das ist dann deren bester Weg. Aber das ist ja der schlimmste, weil ich finde, keine Antwort ist eine noch viel schlimmere Antwort, als zu sagen, okay, ich sehe das, mir tut es leid, dass du dich so fühlst, ich brauchte aber noch ein bisschen, weil ich kann mich gerade nicht sortieren oder ein paar Sachen verstehe ich noch nicht, da muss ich noch mal ein paar Tage drüber nachdenken, finde ich, ist eine viel, viel bessere Antwort als gar keine Antwort. Und ich finde nämlich so ein stiller Protest viel, viel schlimmer. Wir haben ja auch manchmal Phasen, wo wir uns dann so anschweigen, also wo wir irgendwie pissy aufeinander sind oder zicki. Und dann schweigen wir uns so an und ich finde das Schlimmste. Das ist das, also damit kann man mich richtig quälen. Und ich glaube nicht nur mich, sondern ganz viele Drahtis auch draußen. So Ignoranz ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann.
Oh ja, total.
In der Partnerschaft.
Ja. Kennst du es auch, wenn Menschen so wahnsinnig enttäuscht sind und dann gar nichts mehr sagen?
Ja.
Das ist ganz furchtbar. Am besten sagen sie doch vorher, du hast mich enttäuscht und dann ist nichts mehr.
Na, ja.
Da bist du mit deinen Gefühlen, Problemen so allein, aber deswegen, also fühlt man sich auch so blöd, weil man ist einfach hilflos. Man kann ja nicht mal kommunizieren, um abzuchecken, können wir die Situation irgendwie lösen? Kriegen wir das wieder hin? Kannst du mir jetzt verzeihen? Kann ich irgendwas tun, damit es dir wieder besser geht? Nein, du sitzt da und weißt überhaupt nichts.
Naja, und ich finde noch eine Schippe drauf, finde ich schlimmer, wenn du die Wohnung verlassen würdest.
Ja, aber das geht gar nicht für mich.
Weil das machen ja auch manche, dass
sie
sagen, ich muss Luft holen, ich muss jetzt hier raus. Und das ist, also das finde ich sogar das Mitschlimmste. Da kannst du gerne eine Tür knallen und rübergehen, aber ich finde dieses, du bist noch hier, gibt mir immer noch sowas von, okay, wir reden gleich dann noch oder so. Aber das ist ja jetzt auch noch nicht vorgefallen, dass du irgendwie rübergehst und die Tür knallst. Vor allem unser Westflügel und Ostflügel, gut, da kann man sich auch verlaufen.
Also in der Wohnung können wir genau zwei Türen knallen, mehr Türen haben wir gar nicht.
Ja.
Also ja.
Ja, und dieses Rausgehen finde ich ganz schlimm.
Ja, also ich glaube, wenn man es gut ankündigt und wirklich sagt, du, ich habe dich verstanden, aber ich muss mich sortieren. Gibst du mir irgendwie 20 Minuten zum Spaziergang? Geht's vielleicht auch noch. Aber einfach ein Gehen, ohne was zu sagen, ohne zu wissen, wann kommt die Person wieder, wann wird man darüber reden, wie fühlt sich die Person, was passiert überhaupt jetzt? Das ist immer sehr kontraproduktiv, glaube ich, auch für Situationen an sich. Denn wie sagen wir immer so schön, Communication is key.
Yes.
Und also nur weil man ein starkes Band hat, kann man das nicht einfach so stehen lassen. Man muss das Band ja auch stetig unterfüttern und füttern. Also man muss immer weiter arbeiten an dem Band.
Weil was sage ich immer? Lieben ist ein Verb, man muss es tun.
Ja, und nur weil man mal ein starkes Band hatte, hält es nicht bis zum Lebensende. Man muss ja da stetig das erneuern, irgendwie dicker knöpeln, damit es auch in strapaziösen Zeiten übersteht und überdauern kann.
Emily.
Man muss da ackern, Emily. ackern.
Ja, und ich würde dich jetzt gerne fragen, jetzt sind wir diese vier apokalyptischen ReiterInnen, ich gender das jetzt einfach mal, durchgegangen. Und wie findest du die Theorie von John Gottman? Findest du, das sind wirklich vier Punkte, wenn man die irgendwie mal durchgeht bei einem Paar und bei fast allen schlägt irgendwas aus, dass man schon sagen kann, uiuiui, das...
Totally.
Ja? Gehst du voll mit?
Ja, ich finde die Theorie gut. Das auch mal runtergeschrieben, so zu lesen, auch mit tollen Beispielen angebracht, finde ich toll. Ich muss aber auch sagen, dass natürlich, wenn du jemanden irgendwie verachtest oder irgendwie also einfach herabwürdigend behandelst, dann ist es klar, dass die Beziehung nicht ewig halten wird. Wenn du laufend nur Kritik und Schuldzuweisung an den Tag legst, wird eine Beziehung auch, also das hindert so, ich finde die Theorie wirklich gut und die wird auch zu 100% oder 95% so eintreten und eintreffen. Aber natürlich sind das auch so ein bisschen Grundpfeiler von der Beziehung. Also wenn sich jemand zurückzieht, gar nicht mehr kommuniziert, natürlich werden die sich demnächst irgendwann trennen, weil dann haben sie gar keine Grundlage von irgendetwas mehr.
Ja, ja. Aber ich fand es auch gut, das nochmal irgendwie so zu lesen, dass es da auch eine Theorie drüber gibt. Also ist ja sehr spannend. Und er scheint ja, ne, habe ich ja gesagt, ein Gott und Papst unter den Paartherapeuten zu sein. Und ich glaube, das, was er da niedergeschrieben hat, ist wirklich von Substanz. Ich finde aber auch, dass gewisse Punkte irgendwie ineinander greifen. Ne? Also so Kritik äußern und Verachtung geht ja sehr ineinander über, wie kommuniziere ich mit meinem Partner.
Ja.
Und auch das Mauern, also dass man allgemein die Kommunikation nochmal reflektiert und
eigentlich
hinterfragt.
Eigentlich geht es da ja auch nur um Kommunikation, um reine Kommunikation.
Ja,
deswegen ist Communication is Key, ist schon fantastisch. Ich würde auch sagen, ich habe noch gelesen, dass es da auch noch 7 Geheimtipps geben soll, wie man so eine Beziehung richtig gut führt,
und
frisch
da machen
hält
wir auch
und
eine Folge drüber.
Genau, das wollte ich nämlich gerade anbringen.
Ja, und ich wollte dich noch fragen, welchen dieser 4 Punkte findest du denn am schlimmsten? Persönlich.
Persönlich. Ganz klar Verachtung in der Tat.
Ja?
Ja, ich finde Verachtung am schlimmsten, weil, wie ich schon vorhin erwähnte, wenn man irgendwie jemanden auch dann anfängt zu beleidigen, ihn irgendwie runtermacht und seinen Selbstwert so kränkt, dann hat das auch für mich persönlich leider Gottes nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern ist dann offensichtlich das Gefühl eher in so eine Richtung Hass oder ähnliches gedriftet oder gekippt. Weil jemanden, den du wirklich liebst, dem tust du sowas nicht an, dass du mit ihm so sprichst. Und wenn doch, dann hast du leider Gottes ein verschobenes Bild von Liebe.
Ja.
Weil das ist auf gar keinen Fall Liebe. So geht man mit niemandem um und schon gar nicht mit Menschen, die man liebt.
Ja gut, so wie du das jetzt erklärt hast, ist natürlich dann auch für mich Verachtung. Aber ich hätte sonst auch Mauern. Weil, also da kommst du ja gar nicht an die Person ran.
Ja.
Weil ich finde, wer so schon agiert, da spiegelt sich ja auch so ein bisschen wieder, wie sich die Person auch in anderen Situationen verhält. Also Mauern bedeutet auch für mich, dass die Person vielleicht auch sich selber so einmauert, dass ich da auch gar nicht rankomme in gewissen Situationen. Und damit könnte ich gar nicht. Also dass ich nicht an den Kern richtig rankomme.
Ja,
weißt
und
du, wie
wo
ich meine?
Ist da Bereitschaft?
Ja. Ja, wo ist die Bereitschaft?
Keine, ja, das stimmt schon. Also das ist so ein bisschen, man kann niemandem helfen, der sich nicht helfen lassen möchte, und Mauern geht genau in diese Richtung. Weil du dich einigelst, zurückziehst und total isoliert vor dich her vegetierst, naja, also wer soll dir dann noch irgendwie helfen können? Und die Beziehung wird es auch nicht überdauern.
So, Emmy, das war doch eine Schmackofose-Folge.
Ja, relativ deep, würde ich sagen, war's.
Dann kommen wir jetzt zum All in All.
Ja, willst du direkt starten?
Du, ich habe einfach mal gar nichts aufgeschrieben, weil ich nicht wusste, in welche Richtung diese Folge geht.
Lisa,
aber ich würde einfach sagen, weil Mauern mich jetzt auch so bewegt hat, würde ich sagen, mauer dich nicht ein.
Toll. Mhm.
Also auch als Lebensmotto, mauer dich nicht ein, leb frei. Mach die Mauer frei.
Also ich habe gedacht, heute möchte ich mal wieder was von mir selber Geschriebenes präsentieren.
Toll. Mit 30 Nebensätzen?
Ich hau mal wieder einen raus. Nee, das ist ein relativ kurzer Satz, für meine Verhältnisse natürlich. Und zwar habe ich, wir entscheiden jeden Tag selbst, mit welchen Augen wir unseren Partner oder unsere Partnerin sehen. Also wähle doch morgen einfach mal die sanftmütige und liebevolle.
Oh, und so guckst du mich dann auch an?
Oh, eigentlich hätte ich wahrscheinlich sagen sollen, die sanftmütigen und liebevollen, weil es geht ja um Augen.
Ja gut, das schneide ich jetzt aber nicht raus.
Es bleibt so.
Und machst du das bei mir dann auch?
Ja.
Morgen endlich, nach 5 Jahren,
bitte.
Das erste Mal?
Ich mache das immer.
So, Emmy, deine Lieblingskategorie.
Ja, jetzt, liebste Dradis, kommen wir zu meiner allerliebsten Kategorie. Und zwar kommen wir zum
Song der Woche.
Ja, wir haben eine Playlist, die heißt Drahtseiltakt.
Der Takt im Drahtseil. Aha.
Und die findet ihr auf Spotify.
Gerne abonnieren. Und wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, dann slidet gerne mal auf Drahtseilakt und gebt uns da 5 Sternchen.
Gerne. Danke.
Danke,
bitte. Ja, Emmy, soll ich anfangen oder willst du?
Nee, beginn mal ruhig.
Ja, ich war heute im Fitti.
Nee.
Und ich suche immer so Pumping. Also ich gebe dann einfach ein bei Spotify.
You don't know Pumping.
Nee, das kommt da nicht. Da heißt dann eine Playlist Pumping Iron. Da ist auf dem Frontcover so ein richtiger Bulle. Also
Klar. Kein
Polizist, sondern so ein Muskelprotz. Und das ist halt dann so entweder sehr Trap, so Trap-Hip-Hop oder so Metal. Und dann hatte ich heute eine Playlist.
Metal? Nee.
Ja,
du hörst dann Metal beim Sport?
Manchmal ja. Und jetzt halte ich mal fest. So, dann war ich heute das erste Mal, ich habe mir einen neuen Trainingsplan erstellt, weil ich will ja dich unterstützen bei deiner Bodybuilding-Karriere und möchte natürlich, wenn ich dann da so eine nennt man das eigentlich auch Spielerfrau?
Nee.
Pumpingfrau. Wenn ich deine Pumpingfrau werde, muss ich natürlich auch so ein bisschen...
Du musst halt mithalten können, ist ganz klar.
Und da muss ich mal ein bisschen Masse zulegen. Und dann habe ich heute angefangen mit Bankdrücken ein bisschen. Und währenddessen...
Du faszinierst mich jeden Tag aufs Neue.
Wow. Ja?
Ja.
Und dann kam der nächste Song und ich dachte, das kommt dir bekannt vor. Und soll ich dir mal was sagen? Ich bin ein ganz großer Fan, jetzt AC/DC zu hören beim Pumpen.
Ja?
Und deswegen packe ich AC/DC Thunderstruck drauf.
Ja, das ist ein großartiger Song.
Ja,
weißt
aber,
du, was ich
ey,
gönn?
Nein, aber da muss gönn. Ich mal kurz einhaken. AC/DC ist eine fucking Hitmaschine. Da,
klar.
Ja, die haben mich reingeslidet und plötzlich kam nur noch AC/DC. Das ist mega beim Pumpen.
Also ich höre ja schon sehr lange solche Musik beim Sport. Rammstein ist natürlich Platz 1.
Ja.
Und danach kommt dann Metal.
Ja, das dachte ich.
Oder Heavy Metal sogar.
Ja.
Ja.
Ja, was hast du?
Ich habe einen sehr sanften Song, passend zum Thema habe ich Don't Let Me Go. Aber nicht vom Original, von Calvin Jones, sondern von Elef, von Sing Mein Song. Weil ich bin so im
du
Sing Mein Song Fieber.
Fieber,
da ist es von Florence, Dance Fieber. Deswegen bin ich jetzt im Sing Mein Song Fieber ja. oder Fieber, wie man auch gerne sagt, im Deutschen. Aber ich habe das Deutsche ein bisschen vergessen, ja. nachdem wir so in Paris waren, da bin ich einfach
und in
international
Brandenburg
unterwegs.
Im Garten,
ja,
in Brandenburg
ja.
im Garten, da findet man halt ein bisschen...
More or less, es ist ganz schön schwierig jetzt für mich, Deutsch zu reden.
Yes, you're right.
Ich packe die letzte Zeit immer solche Songs rauf, ja, und ich bin ja ein großer Elef-Fan. Das wissen ja auch einige Menschen.
Ja.
Und in der Zwischenzeit war ich es mal ganz kurz nicht so.
Ja.
Aber jetzt bin ich wieder...
Da.
On train.
Ja, die gucken wir uns auch mal live an.
On Focus.
An. Die gucken wir uns
wieder
mal
drauf,
live an.
Dabei.
Ja.
Hm.
So, liebste Drahtis, es war eine wundervolle Folge.
Viel kauft, zu lang schon
kauft
wieder.
Kauft euch ein Shirt und ein Hoodie. Wir haben euch lieb. Und bis nächste Woche.
Bye.
Bye. Ich glaube, wir haben es.